Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich war in Leipzig am Umweltforschungszentrum und habe mit Bernd Hans-Jürgens über Umweltökonomie geredet. Er ist einer der Leiter des Departments Ökonomie. Im Gespräch kamen wir auf eines seiner Fachgebiete. Es heißt Neue Institutionenökonomik. Und ich habe, wie es meine Art ist, erstmal nach dem Gegenteil gefragt.
Der Begriff ist sehr stark aus der Ökonomie selbst entstanden. Sie haben mir ja vorhin mal in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie mal Volkswirtschaftslehre begonnen haben zu studieren.
Ja.
Da werden Sie nicht so weit vorgedrungen sein, dass Sie alte und neue Institutionenökonomik gehört haben.
Aber ich habe noch nicht mal überhaupt Institutionenökonomik gehört.
Weder die Differenzierung noch.
Okay, dann will ich ein bisschen, wenn Sie mir 2 Minuten geben, erzählen.
Ich gebe Ihnen 20.
Ich habe Zeit den ganzen Tag.
Dann will ich
Hauptsache, es gibt gleich noch Kekse.
Die Ökonomie beginnt eigentlich mit Adam Smith, dem großen englischen Nationalökonom, der über den Wohlstand der Nationen geschrieben hat, 1776. Und der hat natürlich Ökonomie als Sozialwissenschaften aufgefasst. Das heißt, der hat überlegt, wie handeln Menschen in ihrer Familie, wie sind sie eingebettet in eine Organisation, in ein Unternehmen und sowas. Also im wirklichen Sinne sozialwissenschaftlich, einschließlich der menschlichen Zusammenhänge, wo sie arbeiten, wo sie eingebettet sind, wie sie entscheiden. Das war sozusagen die Klassik, der Ausgangspunkt der Ökonomie. Das hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, so 1880, 1890 bis 1900, hat sich das sehr stark verändert und man ging über zur Neoklassik, indem man das Verhalten der Menschen immer mehr formalisierte.
Ja.
Und formalisieren heißt, man hat eigentlich nicht mehr betrachtet, wie sie sozusagen eine exakte Entscheidung in einer konkreten Situation aus, sondern man hat eigentlich abstrahiert von der konkreten Situation und man hat nur noch gefragt, wenn also die Preise in die Höhe gehen, man hat also viele, jetzt sage ich mal, institutionelle Faktoren, also Faktoren, die eine konkrete Entscheidungssituation beeinflussen, hat man außen vor gelassen und hat im Grunde nacksch, würde der Sachse sagen, nacksch eigentlich diese Situation rekonstruiert.
Ja.
In einem, jetzt sage ich mal, institutionenleeren Raum. Das heißt also, diese neoklassische Revolution.
Stimmt, am Markt ist der Anbieter, der Nachfrager.
Der Nachfrager, der Anbieter und der Einzelne hat auch gar keine, also der hat Präferenzen, ja, aber die Präferenzen sind bei allen gleich und vorgegeben.
Ja.
Die sind also identisch. Wir interessieren uns gar nicht so sehr für die, wie die sich herausgebildet haben, ob A oder B unterschiedliche Präferenzen haben, weil wir gucken uns nur die Aggregate an.
Ja.
Also im Durchschnitt. Und dann interessiert der Einzelne nicht mehr. Wir wollen also sehen, wenn der Preis steigt, wie verhält sich der Einzelne. So, und im Durchschnitt, wenn der Preis steigt, wird er weniger verbrauchen, weniger konsumieren. Und das ist sehr stark durch diese neoklassische Revolution gekommen. Und dann hat man einmal im Laufe der letzten 30, 40 Jahre in vielen Bereichen gemerkt, also das gilt für Märkte, das gilt für viele Bereiche, aber es gibt eben auch viele, viele Bereiche, wo so etwas gerade nicht gilt.
Irrationalität.
Wir können darüber streiten, ob das jetzt irrational schon ist, wenn jemand.
Nein, ich meine, also was mich immer wundert, wenn ich irgendwie so Ökonomen im Fernsehen irgendwie mir erklären höre, bei Sabine Christiansen, wie denn die Welt funktioniert, sitze ich immer da und denke, wie wäre es, wenn du mal die Irrationalität meines Handelns einbeziehen würdest in deine Theorien?
Ja. Jetzt nochmal Fußnote, ob das jetzt irrational ist, wenn Sie anders handeln, das würde ich sogar bezweifeln, sondern Sie handeln vielleicht auch rational, nur in Ihrem Kalkül sind nicht allein die puren Kosten-Nutzen-Abwägungen drin, sondern da steckt drin, dass Sie in einer WG leben und Ihre Mitbewohnerin hasst dies und das und jenes und deshalb trauen Sie sich gar nicht beim Einkaufen, das und das zu kaufen oder so etwas. Und das ist noch nicht irrational, ich würde das auch noch als rational bezeichnen, aber es ist ein schönes Beispiel, was sagt, die neoklassische Ökonomie würde immer sagen, der Typ geht einkaufen. Wenn der 2 Alternativen hat, wählt er die Alternative 1 oder 2, je nachdem jetzt, nicht? Und ein aufgeklärter Institutionenökonom würde einen Schritt weitergehen und würde sagen, Moment mal, der ist eingebettet in einem bestimmten Setting, also sprich, er lebt in einer WG mit einer jungen Frau zusammen, die ihn auch sehr prägt und sehr dominant ist, vielleicht auch im gemeinsamen Haushalt. Und das beeinflusst wiederum sein Einkaufsverhalten.
Ja.
Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel und heruntergebrochen.
Aber so verstehe ich es, das ist gut,
so brauche ich
es. Ich bin Medienwissenschaftler,
vergessen Sie das. Ja, gut. Das war jetzt für Sie, aber auch vielleicht für andere.
Dass ich vor einem Vierteljahrhundert mal VWL angefangen habe.
Das ist und jetzt kommen wir auf den Umweltbereich und die Institutionenökonomik. Ja. Und das würde also bedeuten, gerade im Umweltbereich haben wir viele Verhaltensweisen. Erstmal haben wir nicht überall Märkte. Wir haben keine Umweltmärkte. Wir haben keine, also wir kommen vielleicht noch nachher auf CO2-Märkte.
Emissionshandel ist ein Markt.
Da würde ich gleich, ja, okay. Aber das ist ja eine Ausnahme. Aber in den meisten Bereichen, haben wir doch überhaupt keinen Markt. Das heißt, wir nutzen die Umweltressourcen, und da gibt's keine Märkte, wo irgendwie den Preis das reguliert oder so etwas. So. Und wenn wir da jetzt versuchen, Regeln zu entwerfen, Regeln vorzuschlagen, Handlungsempfehlungen zu geben, dann müssen wir natürlich überlegen, wie ist das Umfeld? Und ja, das ist hier in einem Wasserbereich. Also wenn es um ein Flussgebietsmanagement geht oder um einen See geht oder wenn es um landwirtschaftliche Einträge geht, da sind diese institutionellen Faktoren oft entscheidend. Das ist die Betonung des Institutionenökonomischen. Also werfen wir unseren Scheinwerfer viel stärker als viele neoklassische Ökonomen, viel deutlicher auf diese Regelungen, diese Einbettung von Entscheidungen in ein, wir nennen das ein institutionelles Umfeld. Der Begriff Institution ist aber jetzt ein weit gefasster Begriff.
Die Institution wäre dann in dem Beispiel von vorhin meine WG.
Und das, die Bedingungen, unter denen ich in dieser WG, also das war zum Beispiel
das Dispositiv WG, ja, sozusagen.
Genau, etwas korrekter ausgedrückt könnte man auch sagen, alle formalen und informalen Regeln, die ihr Verhalten beeinflussen. Ja. Die formalen Regeln sind die Gesetze und Verordnungen, denen sie hoffentlich dann Folge leisten.
Immer.
Und die informalen Regeln wäre jetzt ihre Mitbewohnerin, ja, die irgendwie doch implizit Druck ausübt, wenn sie das Falsche einkaufen, oder was heißt das Falsche, wenn sie Dinge einkaufen, die nicht auf den Essenstisch gehören. Und das haben sie sozusagen mit in ihrem Hinterkopf gespeichert, ja, bei ihrer Kaufentscheidung. Eine informale Regel. Und dieses Setting von formalen Regeln, das können Preise sein, das können Regularien sein, das können bestimmte rechtliche Muster sein. Und die informalen Regeln, also informal, das war gerade ein schönes Beispiel mit der Mitbewohnerin, Erziehung, Normen, die man so in sich trägt, das darf man nicht, das tut man nicht oder so etwas. Das ist nirgends niedergeschrieben. Das prägt ihr Verhalten. So. Das wenden wir auf den Umweltbereich an. Das ist eigentlich ein spezifischer Zugang, den wir hier auch wählen, weil wir glauben, dass wir damit besser in der Lage sind, gute Handlungsempfehlungen zu entwickeln für die Steuerung von Umweltressourcen.
Nachdem wir dann 1,5 Stunden über alle möglichen anderen Dinge geredet hatten und auf dem Weg nach draußen waren, fiel uns auf, dass er meine Frage nach der alten Institutionenökonomik noch gar nicht beantwortet hatte. Da habe ich schnell den Taschenrekorder rausgeholt.
Welche Frage Sie mir jetzt nicht beantwortet haben, ist, was denn der Unterschied zwischen der alten und der neuen Institutionenökonomik?
Was denn jetzt, also Sie wissen schon.
Ah ja, richtig. Ja, das haben wir vergessen im Gespräch. Das heißt, Sie haben es gefragt, aber ich habe es vergessen. Die alte Institutionenökonomik, die war so bis 1920, 1930 eine rein beschreibende Wissenschaft. Das heißt, wir haben ja sehr schön gesprochen vorhin über die Beschreibung von Einzelfällen,
ja,
aber sie hat sich auch damit erschöpft in den Einzelfällen. Das heißt, es bestand nicht der Anspruch, daraus übergreifende Folgerungen zu ziehen. Und das brauchen wir natürlich.
Ja.
Und das ist der Unterschied zur neuen Institutionenökonomik. Wir brauchen bestimmte Regelmuster im Verhalten, aus denen wir Verallgemeinerungen herausziehen können. Nur mit Einzelfällen können wir die Welt nicht erklären.
Das ist der Hauptunterschied.
Wer ist auf die Idee gekommen oder wem ist das dann mal aufgefallen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das zu erweitern?
Naja, es sind die neuen Institutionenökonomen, die sich dann abgegrenzt haben von den alten in den Veröffentlichungen. Da haben sie dann geschrieben, das waren die alten, die also im Grunde nur beschreibend waren und den Einzelfall beschrieben haben.
Wir versuchen jetzt sozusagen doch generalisierende Ansätze mit Blick auf die Gestaltung von formalen und informalen Regeln, Institutionen zu entwickeln und unterscheiden uns insofern von den alten. Die neueren Institutionenökonomen, ich will mal zwei nennen einfach, Ronald Coase, faszinierend, kann ich Ihnen sagen. Mhm. Faszinierend. Oder Oliver Williamson. Lassen Sie mich doch bitte nochmal sagen, warum der Coase faszinierend ist.
Warum ist denn eigentlich der Coase faszinierend?
Ja, bitte, gute Frage. Gute Frage. Wissen Sie, der Coase ist Nobelpreisträger, ja? Mhm. Und nun haben Sie normalerweise diese Nobelpreisträger im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, der wird ja auch schon seit vielen Jahren vergeben. Und dann haben die hunderte von Aufsätzen geschrieben, diese Menschen. Der Coase hat in seinem Leben ganz wenig geschrieben. Ganz wenig geschrieben. Also richtig sozusagen einschlägige Sachen, vielleicht 10 oder 15 Sachen geschrieben.
Ja.
Das ist die eine Besonderheit. Und mit diesen Sachen hat er ganze Richtungen in der Ökonomik begründet. Denn 1937, da war der Mann ganz jung, da war der 25 Jahre alt, da hat er einen Aufsatz geschrieben, der hieß die Theorie der Firma. Und da hat er gesagt, warum gibt es überhaupt Unternehmen? Und jetzt kommen wir schön auf die Neoklassik zurück, die wir vorhin ja, mal angesprochen ja, haben. Weil in der Neoklassik würde ja jeden Morgen ein Unternehmer Verträge abschließen mit 10.000 Mitarbeitern,
Das kostet ja nichts, weil das Problem des Verträgeabschließens, dass das Zeit kostet und sowas, ist ja ausgeschlossen aus der ökonomischen, volkswirtschaftlichen Theorie. Und dann würde dieser Unternehmer am Abend diese Mitarbeiter wieder entlassen. Mhm. Also warum gibt es eigentlich ein Unternehmen? Es gibt wohl ein Unternehmen, weil es Transaktionskosten gibt. Es gibt Kosten der Anbahnung, Abwicklung und Kontrolle von Verträgen. Wenn ich also mit Ihnen einen Vertrag mache, dann kostet das uns schon Zeit.
Ja.
So. Und diese Kostenkategorie hat er genommen und hat gesagt, das ist der Grund, dass es Unternehmen gibt. Es ist offensichtlich günstiger, Leute einen längerfristigen Arbeitsvertrag zu geben von einem Monat oder einem Jahr oder 3 Jahren, als sie jeden Morgen anzustellen und wieder zu entlassen am Abend. Und diese Transaktionskosten hat er ganz neu in die Ökonomik hineingeführt. Ja? Das ist das eine, was der Coase gemacht hat. Damit hat er eine ökonomische Theorie der Unternehmung begründet, ja, und hat eine ganz neue Kostenkategorie begründet. Und das ist eine institutionelle Sicht, weil es um Regelungen, also hier formale Verträge geht und deren Rolle geht. Die kann er damit besser erklären. Der zweite ganz spannende Aufsatz von Ronald Coase stammt von 1960.
Zwischenfrage, wenn Sie Aufsatz sagen, bedeutet das, dass auch so Leute wie ich verstehen? Oder muss man dazu schon...
Coase verstehen alle,
okay,
würde ich sagen. Ja? Okay. Aufsatz The Theory of the Firm, Ronald Coase, 1937. Das zweite ist, Ronald Coase, 1961, The Problem of Social Cost. Das Problem der sozialen Kosten, ja, der Umweltkosten. Und das ist also wirklich nochmal eine ganz eigene und ganz spannende Geschichte. Da fragt er, was sind eigentlich externe Effekte? Also was wir hier haben, besprochen haben heute, Umwelteffekte, das bezeichnen die Ökonomen ja als externe Effekte. Mhm. Sie sind deshalb extern, weil sie aus dem Wirtschafts- und Rechnungswesen des Einzelnen herausfallen, vom Einzelnen nicht berücksichtigt werden. Wenn ein Unternehmer die Umwelt verschmutzt, dann offensichtlich deshalb, weil diese Umweltverschmutzungskosten in seinem betriebswirtschaftlichen Kalkül keine Rolle spielen. Und das ist das Problem der externen Effekte, ja, ökonomisch gesprochen. So. Und diese externen Effekte, die waren in die Ökonomik eingeführt worden in den 20er Jahren durch einen Ökonomen, der hieß Pigou, Arthur Cecil Pigou. Und jetzt hat der Coase Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wenn ich am Oberlauf eines Flusses bin und, und dort habe ich ein Industrieunternehmen, das emittiert Chemikalien in das Abwasser. Und am Unterlauf habe ich einen Fischer, der will die Fische fangen. Nun sind die Viecher, die unten ankommen, alle tot.
Ja.
Dann ist das ja offensichtlich traditionell ein externer Effekt.
Mhm.
Der am Oberlauf verursacht einen externen Effekt, der ist nicht in seiner Wirtschaftsrechnung, in seiner BWL-Kalkulation. Und die Wirkungen betreffen unbeteiligte Dritte am Unterlauf des Flusses.
Für die das dann wiederum aber ein interner Effekt ist.
Ganz deutlich wird der interne. Und jetzt hat der Coase Folgendes gesagt. Er hat gesagt, dieses Konzept der externen Effekte gibt es eigentlich gar nicht. Sondern es ist ein Rechteproblem. Das klingt jetzt ganz abstrakt, denn es bedeutet Folgendes. Wer hat denn das Recht auf die Nutzung des Flusses? In dem Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, imitiert das Unternehmen am Oberlauf.
Ja.
Es nimmt also die Rechte für sich in Anspruch. Wenn es uns aber gelingen würde, dass wir die Rechte an dem sauberen Wasser dem am Unterlauf, dem Fischzüchter, zugestehen, dann hat er am Unterlauf die Rechte und der am Oberlauf dürfte nicht mehr imitieren.
Aber wie begründe ich, dass der nicht imitieren darf? Also wie begründe ich, dass er nur Pflichten hat, weil der da unten Rechte hat?
Der Coase zeigt damit, es kommt immer darauf an, wie wir die Rechte zuweisen. Die Property Rights, die Handlungsrechte zuweisen. Und seine Frage ist hier, does A harms B or does B harms A? Also hat der A gewissermaßen einen Einfluss auf den B oder der B auf den A? Und das liegt daran, wie die Rechte verteilt sind. Beim Flusslauf werden wir alle sagen, wir beide, ach, irgendwie ist es gerecht, dass der den verschmutzt, dass der auch dafür zahlen muss.
Ja.
Also liegen die Rechte, die impliziten Rechte bei dem am Unterlauf, der hat die Rechte auf sauberes Wasser und der andere muss die Einleitung vermeiden.
Mhm.
Das würden wir gerecht finden. Aber nehmen Sie mal ein anderes Beispiel. Wir haben sozusagen jemanden, der Kühe hält und jemanden, der nebenan eine Wiese hat.
Ja.
So, und jetzt passiert Folgendes, der eine hat die Viecher, der andere hat die Wiese, nicht? Die Viecher laufen auch auf die Wiese und fressen das Gras. So. Jetzt soll ein Zaun gebaut werden. Wer bezahlt diesen Zaun? Es kommt darauf an, wer die Rechte hat.
Es kommt darauf an, wer seine Interessen durchsetzt.
Können Sie auch so sagen.
Ja.
So hat jedenfalls dieser Coase sehr schön gezeigt, dass es in der Wirtschaft darauf ankommt, wie Rechte definiert sind. Er hat damit Handlungsrechte definiert. Und ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs vorhin mal gesagt, wenn ich mich als Institutionenökonom bezeichne, geht es auch immer wieder um die Frage, wie definiere ich gut in einer Gesellschaft Rechte? Gut heißt hier, so dass es gerecht ist, fair ist, kosteneffizient ist. Und Coase hat uns gezeigt, es muss nicht immer der Verursacher externer Effekte sein, also der am Oberlauf, der die Rechte, der die Pflichten hat und der am Unterlauf, der die Rechte hat, sondern es kann auch ein anderes Bargaining zwischen Ober- und Unterliegern zustande kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Institutionenökonomik. Ist wirklich interessant, kann ich Ihnen sagen. Die Theorie der Firma und die Theorie, das Problem der sozialen Kosten von Ronald Coase ist also eine Geschichte für sich.
Jetzt aber, Bernd Hansjürgens, vielen Dank.
Das war's. Tschüss.